Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Beginn dieses neuen Kirchenjahres werden uns schwerpunktmäßig von den Kanzeln herab die Briefe des Apostels Paulus begleiten. Wir haben vorhin unseren Predigttext schon gehört, im Römerbrief im 13. Kapitel. Ich lese ihn nochmal, damit er nicht so fern ist von der Zeit her. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes erfüllt. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Ein einfacher Satz, der so eingängig ist, dass man fast drüber geht. Aber unsere deutsche Sprache, die ja im Blick anderer Völker eine schwere Sprache ist, ist an diesem Punkt, gerade mit diesem einen Wort Liebe, ein bisschen schlampig. Sie packt etliches hinein in dieses Wörtchen, das so oft gesungen und gesagt wird. Die Griechen hatten es damals einfacher. Die haben für dieses eine Wort gleich drei gehabt. Und damit wurde manches klarer. So gab es für die Liebe und gibt es den Begriff des Eros. Das ist die Begehrlichkeit, die Liebe, die begehrt, das Feuer, das entflammt, wenn man sich verliebt, wenn man sich hingezogen fühlt zu einem anderen oder zu einer anderen, wenn die Schmetterlinge im Bauch fliegen, wenn die rosarote Brille aufgesetzt ist, wenn es nichts anderes gibt als diesen einen Menschen, den man liebt. Das Begehren, der Eros. Hat die Liebe aber nur den Eros, dann passiert es viel zu leicht und viel zu schnell, dass das Feuer, das so schnell entflammt ist, mal mehr oder weniger schnell verglimmt und ausgeht oder auf Sparflamme weiterbrennt. Und wenn es nur der Eros ist, dann bleibt nicht viel von dem, was Menschen verbindet. Also den Eros hat Paulus wohl weniger gemeint, wenn er die Christen auffordert, liebt euch untereinander. Die zweite Sphäre, die mit unserem deutschen Wort Liebe so abgedeckt ist, ist die Philia. Auch eine Art Liebe. Das ist die Liebe, die gibt, aber auch erwartet, dass sie nehmen kann. Die funktioniert so nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Das ist die berechnende Liebe. Also fast so wie in alten Zeiten, dass der Hoferbe zum Nachbarn kommt und um dessen Tochter anhält, sprich um deren Hand, Und er wird von dem Nachbarn gefragt, ja, liebst du sie denn? Und er antwortet mit der Gegenfrage, was gibst du denn als Mitgift? Und wenn dann 50 oder 100 Tagwerk genannt werden, dann kommt auf die Frage, liebst du sie denn, die Antwort, ja, freilich. Eine Liebe, die gibt und nimmt, die darauf achtet, dass alles ausbalanciert ist. So wie eine gute Freundschaft, wo man weiß, man kann sich auf einen Freund verlassen, man kriegt, wenn man braucht, und man gibt, wenn der andere braucht. Ist das gemeint, wenn Paulus von Liebe spricht? Das ausgewogene Geben und Nehmen? Paulus spricht von der Liebe unter uns Menschen als Abbild der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ist Gott und die Liebe, die uns mit ihm verbindet und ihn mit uns, also dann so etwas wie ein freundschaftlicher Partner, der uns gibt, wenn wir brauchen, und wir ihm geben, wenn er braucht? Stellen wir Gott die Frage nach der Mitgift, ich lasse mich taufen, wenn das und das passiert? Das kann es auch nicht gewesen sein. Es gibt noch einen dritten Begriff für die Liebe im Griechischen, die Agape. Das ist die Liebe, die nicht fragt, was kriege ich. Das ist die Liebe, die hingibt. Und das aus vollem Herzen und freien Stücken, ohne die Erwartung einer Gegenleistung, sondern einfach, weil sie da ist. Weil Gott sie uns gegenüber hat und weil Gott uns die Fähigkeit dazu schenkt, eben zu lieben, ohne die Gegenleistung zwangsläufig zu erwarten. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das ist Gesetz erfüllen, so wie Paulus schreibt. Das geht tatsächlich nur, wenn die dritte Form der Liebe im Mittelpunkt steht, auch untereinander. Nicht die Frage, und was kriege ich, im Hintergrund oder im Vordergrund. Die ganzen Gesetze, dieses viele du sollst, die 10 Gebote klingen dabei Paulus an. Das ist sozusagen wie die Präambel einer Verfassung. So sind die 10 Gebote. Und aus diesen 10 Geboten wurde im Lauf der Geschichte unendlich viel an Rechts- und Gesetzestexten, an Vorschriften abgeleitet. Und die jüdische Geschichte und die jüdische Kultur ist voll davon gewesen, immer ausgefeiltere Vorschriften zu entwickeln, um eben diese Präambel eines Grundgesetzes zu erfüllen. Und Paulus setzt da noch eins drauf. Es braucht nicht, sagt er, die vielen, vielen Ausführungen und Gesetzesvorschriften, die Regelungen bis ins Kleinste. Es braucht eigentlich auch nicht einmal diese Grundgesetzpräambel der 10 Gebote. Da steht noch ein Wort drüber. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann erfüllen sich und erfüllt der Mensch die 10 Gebote automatisch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die zweite Hälfte des Doppelgebots der Liebe, das Jesus zitiert hat und das weitergegeben wurde. In der ersten Hälfte heißt es ja, du sollst Gott lieben. In der zweiten Hälfte, du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst. Das ist im Lauf der Kirchengeschichte gar nicht so einfach gewesen, die richtige Balance zu finden. Wie viele Menschen sind so gepolt, dass sie das wie dich selbst in den Vordergrund sehen? Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich habe alles. Und was den Nachbarn betrifft, das geht mich nicht großartig was an. Also so ein Absturz in die Egozentrik. Und auf der anderen Seite das, was auch im Lauf der Kirchengeschichte lange so im Vordergrund stand, nicht eine hingebende Liebe, sondern eine aufopfernde, eine sich selbst dann verzehrende. Da gab es genügend Menschen, die das so verstanden haben, dass sie ihren Dienst und ihre Liebe für die Nächsten so stark in den Vordergrund gestellt haben, dass sie sich selbst nicht mehr wahrgenommen haben, sich selber dann auch Schaden zugefügt haben, selber ihr Leben verkürzt haben, ohne es zu wollen. Vielleicht aber dann doch ein bisschen beseelt von der Filia in der Hoffnung, dass der Herrgott da droben das dann schon vergelten wird. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mich selber so ernst nehmen, dass ich mich nicht aufgebe. Und mein Gegenüber genauso ernst nehmen wie mich selbst. Ohne Erwartung auf Gegenleistung. Dann, so schreibt Paulus, erfüllen sich alle Regeln, die Menschen untereinander aufstellen können von selbst. Und er gibt damit eigentlich eine recht kompakte Brotzeit mit auf den Weg des Wartens. Denn für Paulus ist klar, Jesus kommt bald wieder. Und wir Menschen haben dann gar nicht die Zeit, bis dahin alle Gesetzesvorschriften abzuarbeiten. Es muss verkürzt, es muss komprimiert werden, es muss auf den Punkt gebracht werden. Es ist Zeit, so schreibt er, aufzustehen vom Schlaf. Und derweil kümmert euch um eure Nächsten. Das ist das Zentrum. Wenn man jetzt einen klassischen jüdischen Theologen fragen würde, und wer ist der Nächste? Dann würde er im Brustton der Überzeugung sofort sagen, das sind die Menschen, die dir am nächsten stehen, deiner Seele, deinen Gefühlen, deinem Leben am nächsten stehen. Jesus hat es etwas anders ausgelegt. Der Nächste ist derjenige, der dich braucht. Und auch in der Zeit des Wartens, die ja nach der paulinischen Vorstellung kurz sein sollte, wäre dieser Dienst am Nächsten auch genauso wichtig. An demjenigen, der es braucht. Steht auf vom Schlaf. Paulus warnt seine Zeitgenossen davor, müde zu werden, einzuschlafen, nicht zu hoffen und nicht zu beten. Das ist interessant, dieses Aufstehen vom Schlaf, auch wenn sich die Wiederkunft Jesu ja doch um ein paar Jahre mittlerweile verzögert hat. Es gab eine Zeit, wenn neue Pfarrer installiert wurden, dann ist eigentlich in fast jedem dieser Installationsgottesdienste das Lied Sonne der Gerechtigkeit gesungen worden und besonders inbrünstig Weg die tote Christenheit. Und dann war es wie ein Abbruch. Dann gab es bei diesen Installationen immer mehr den Wunsch nach dem Lied Vertraute neuen Wegen. Das war deutlich schwächer als aufzuwachen. Aufzuwachen vom Schlaf und mit wachem Geist und mit wacher Seele sich auf den hinzurichten, der einst kommen wird. Für Paulus ist klar, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr nah. Der Tag ist nicht mehr fern. Lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Die Waffen des Lichts sind das Gegenteil der Waffen der Finsternis. Waffen, die in die Finsternis führen. Waffen, die menschliches Leben verdunkeln und zerstören. Waffen, die dunkle Schatten auf die Seele legen, die sind es nicht, die Paulus da meint, sondern die Waffen des Lichts. Und es bekommt dann eine ganz besondere Aktualität. Im Moment singen die Franzosen wieder ihre Nationalhymne mit besonderer Inbrunst. Und einen Halbvers ganz besonders inbrünstig. Aux armes citoyens, zu den Waffenbürgern. Und die französische Armee verzeichnet einen großen Andrang von jungen Männern, die beitreten wollen, um zu den Waffen zu greifen, um gegen den IS zu kämpfen. Das will ich gar nicht verurteilen. Aber die Waffen der Finsternis, die ganz besonders von diesen Terroristen in die Hand genommen worden sind, die lassen sich, glaube ich, am ehesten mit den Waffen des Lichts bekämpfen. Und diese Waffen des Lichts, das sind die Wachheit, und das ist tatsächlich die Liebe. Wie wäre es, wenn man die Liebe diesem Hass entgegensetzt und sie wirklich führt wie ein scharfes Schwert, nicht gegen Menschen, sondern gegen den Hass? Mit diesem Satz, glaube ich, ist Paulus aktueller denn je. Und wir warten. Wir hören Paulus, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Wir warten auch durch diesen Advent hindurch, bis zum Heiligen Abend, an dem wir uns erinnern werden, dass Gott als kleines Kind auf die Welt kam. Aber wir warten auch darauf, dass Jesus wiederkommt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.